Die Radio Wissen. Update.
We need to strengthen Frontex significantly and develop it into a fully operational European border and coast guard system.
Das sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Heute hat seine Kommission Pläne vorgestellt, wie Frontex jetzt zu einer effektiven Wachtruppe vor Europas Küsten werden soll. Das ist unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Stefanie Gebert.
Update.
Diese Zahl bricht alle Rekorde. Rund 1,5 Millionen Menschen sind in diesem Jahr bislang illegal in die EU gereist. So hat es die Grenzschutzagentur Frontex gezählt. Allerdings, so räumen die Grenzschützer ein, werden viele Flüchtlinge oft mehrfach gezählt, etwa wenn sie in Griechenland und später nochmal in Deutschland aufgegriffen werden. Trotzdem hält die EU-Kommission diese Zahlen für alarmierend. Deshalb will sie die gesamte Außengrenze der Europäischen Union besser schützen, also ganze 14.000 Kilometer. Dafür soll Frontex zu einer schlagkräftigen Grenzpolizei ausgebaut werden. Schon lange wirbt etwa Frans Timmermans, der erste Vizevorsitzende der EU-Kommission, dafür.
Um die EU-Länder effektiv unterstützen zu können, brauchen wir mehr Kapazitäten. Frontex braucht ein größeres Budget und die EU-Länder müssen das Personal und die Ausrüstung stellen.
Beides, Personal und Budget, sind in den letzten Jahren schon immer mal wieder erhöht worden. Jetzt wird wieder Geld in die Hand genommen. Das jährliche Budget von Frontex soll in den nächsten Jahren auf bis zu 322 Millionen Euro steigen. Das ist mehr als das Dreifache des bisherigen Etats. Damit soll zum Beispiel das Personal aufgestockt werden auf insgesamt 1.500 Grenzschützer. Innerhalb von 3 Tagen sollen sie mit eigenen Schiffen und Helikoptern überall in Europa eingesetzt werden können. Eigentlich ist Frontex kein operativer Grenzschutz. Die Agentur koordiniert den Grenzschutz der einzelnen europäischen Länder vor allem. Außerdem hilft Frontex bisher bei der Seenotrettung und es gibt sofort Einsatzteams. Die springen ein, wenn sich ein Land mit seinem Grenzmanagement überfordert fühlt und explizit um Hilfe bittet. Gerade erst hatte Griechenland Unterstützung bei der Registrierung von ankommenden Flüchtlingen vom Frontex bekommen, weil es überfordert war, wie eine Sprecherin der EU-Kommission erklärt.
Zwischen dem 20. Juli und dem 30. November sind nach Erkenntnissen von Frontex über 400.000 Flüchtlinge in Griechenland angekommen. Die Datenbank Eurodac zeigt, dass jedoch nur 121.000 der Ankommenden ordnungsgemäß registriert und die Fingerabdrücke genommen wurden.
Genau in solchen Situationen soll Frontex nach den Plänen der EU-Kommission jetzt schneller und effektiver eingesetzt werden, auch wenn sich die betroffene Regierung dagegen sträubt. Ganz nach dem Motto, wer seine Grenze allein nicht schützen kann, bekommt Hilfe verordnet. Und genau das ist der Knackpunkt der Kommissionspläne, denn das ist ein Eingriff in die Souveränität eines Landes, sagen Kritiker wie Angelos Serigos, Migrationsforscher aus Griechenland.
Es gibt Bedenken, wie diese neue Organisation praktisch operieren wird, wenn ein Mitgliedstaat genau das nicht will. Sie müsste die Vorstellungen Griechenlands über seine Souveränität vollständig akzeptieren.
Auch die polnische Regierung sieht das so und in Deutschland bezweifeln auch Politiker der SPD, dass die EU-Kommission mit ihren Plänen durchkommt. Die Europaparlamentarierin Birgit Sippel von der SPD.
Zum einen gibt es da rein formale, rechtlich-juristische Fragen nach der Rechtsgrundlage. Zum anderen frage ich mich schon, was Frankreich und Deutschland sagen würden, wenn man ungefragt einfach vor ihren Grenzen eingreifen würde.
Bevor die Pläne der Kommission greifen, müssen jetzt noch die Einzelstaaten in der EU und das EU-Parlament ihr Okay geben.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Frontex soll die EU-Außengrenzen besser schützen. Im Netz werden dazu viele Fragen aufgeworfen. Paul Ulreich schreibt auf tagesschau.de, verstehe ich das richtig? Frontex soll gegebenenfalls auch gegen den Willen einzelner Staaten auf deren Territorium operieren dürfen. Wie verhält sich das zu den Hoheitsrechten? Helmut Schulze schreibt dazu bei focus.de, vermutlich wird die EU aus humanitären Gründen einlenken müssen und dann läuft's wie bisher im Mittelmeer. So wird das sicher nicht zu lösen sein. Peter Schmidt hält dagegen, der Schutz der EU-Außengrenze zum Mittelmeer ist die einzig richtige Maßnahme, die das Flüchtlingschaos beenden und den Zerfall der Europäischen Gemeinschaft in die Nationalstaaten verhindern kann. Paul Astor findet das allein von der Umsetzbarkeit schwierig und schreibt auf der Seite der Huffington Post: Wäre gut, wenn mal jemand dem Mann eine Karte von Italien und Griechenland mit all seinen Inseln zeigen würde und ihm mal ein Militär erklärt, wie schwer es ist, eine so lange Küstenlinie ausreichend zu schützen. Es ist echt unglaublich, wie einfach hier manches dargestellt wird. Frei nach dem Motto, liebe Bürger, legt euch beruhigt schlafen. Ich, der Onkel de Maizière, passe mit Frontex auf die Grenzen auf.
Was sonst noch wichtig war?
Für mich ist das sehr gruselig. Wir wohnen hier direkt in der Nähe. Und aus diesem Grund denke ich, dass sowas gerade für uns total ungünstig ist. Also das wurde nicht ohne Grund alles abgeschaltet und es soll auch so bleiben.
Ich habe auch gehört, dass da viele Tests durchgeführt wurden, auch lange Spezialisten sich damit beschäftigt haben. Da muss man natürlich so ein bisschen drauf vertrauen. Beunruhigend ist es trotzdem.
Die Menschen an der deutschen Grenze zu Belgien sind besorgt, und zwar wegen eines umstrittenen Reaktors, der in ihrer Nachbarschaft wieder hochgefahren wurde. Tihange 2 ist wieder ans Netz gegangen. Der Reaktor steht nahe Lüttich, das ist nur 60 Kilometer von Aachen entfernt. Vor anderthalb Jahren war Tihange 2 stillgelegt worden. Der Grund: in seinem Inneren waren mehrere tausend Risse gefunden worden. Die Atomkontrollbehörde in Brüssel ordnete Untersuchungen an. Experten stellten schließlich fest, trotz der Risse ist der Reaktor sicher. Genauso wie Doel 3 bei Antwerpen. Er soll übermorgen wieder ans Netz gehen. Auch hier waren Risse entdeckt worden. Kritiker befürchten, dass es trotzdem zu einem GAU kommen könnte. Inzwischen hat sich die NRW-Landesregierung eingeschaltet, bislang ohne Erfolg. Die deutsche Nationalhymne soll ins Grundgesetz aufgenommen werden, so will es die Junge Union und hat sich auf dem CDU-Parteitag mit einem Antrag durchgesetzt. Am letzten Tag des Treffens der Christdemokraten war auch Horst Seehofer, Chef der Schwesterpartei CSU, zu Besuch. Nach dem Ärger der letzten Wochen zwischen ihm und Kanzlerin Angela Merkel über deren Kurs in der Flüchtlingspolitik war beim Parteitag wieder Harmonie angesagt. Allerdings hat Seehofer darauf bestanden, dass seine Partei weiter eine Begrenzung für die Aufnahme von Flüchtlingen will. Nur so lässt sich seiner Meinung nach die aktuelle Krise bewältigen.
Es gibt kein Land auf dieser Erde, das unbegrenzt Flüchtlinge aufnimmt. Und meine Damen und Herren, auch die Bundesrepublik Deutschland würde dies auf Dauer nicht schaffen. Das ist meine Botschaft.
Saudi-Arabien hat ein neues islamisches Militärbündnis gegründet. Es besteht aus mehr als 30 Staaten und soll den Terrorismus bekämpfen. In der Allianz sind muslimische Länder mehrerer Kontinente vertreten, wie etwa das westafrikanische Mali, das südostasiatische Malaysia, der Libanon und Ägypten. Nicht mit dabei ist der Iran, der schiitische Rivale des sunnitischen Saudi-Arabien. Saudi-Arabien führt im Moment eine Militärkoalition gegen die Houthi-Milizen im Jemen an. Dort gilt seit dem Vormittag eine Waffenruhe. Parallel dazu laufen Friedensgespräche in der Schweiz. Nach einer Drohung hat Los Angeles alle Schulen und Kindergärten geschlossen und die Schüler und Vorschulkinder nach Hause geschickt. Über 600.000 Kinder und Jugendliche sind betroffen. Die Schulbehörde sagt, dass sie eine elektronische Drohung bekommen habe. Die Schulen in Los Angeles sollen geschlossen bleiben, bis man vollständige Gewissheit habe, dass sie sicher sind.
Was noch wichtig wird:
Seit Juni 2012 sitzt Raif Badawi in Saudi-Arabien in Haft. Das Strafgericht hatte den 31-Jährigen zu 1.000 Stockhieben, 10 Jahren Haft und umgerechnet 200.000 Euro Strafzahlungen verurteilt. Sein Vergehen: Badawi hatte einen Blog für Menschenrechtler und Intellektuelle gegründet, auf dem auch über die Fehler der Regierung diskutiert wurde. Morgen bekommt Badawi für seinen Einsatz den Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit des EU-Parlaments. Weil er selbst im Gefängnis sitzt, wird seine Frau den Preis entgegennehmen. Nach den islamistischen Anschlägen in Paris und der Attacke auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo bekommt Deutschland eine neue Antiterror-Einheit. Sie soll die bisherigen Spezialkräfte der Bundespolizei, also die GSG 9, unterstützen. Ihr Name: BFE Plus. Bundesinnenminister Thomas de Maizière wird die Einheit morgen offiziell vorstellen.
Und sonst in der Welt?
Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas hat die Angriffe von Palästinensern auf Israelis verteidigt. Er nannte sie einen gerechtfertigten Volksaufstand. Junge Palästinenser
Palästinenser seien verzweifelt, weil es immer noch keine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Einer Studie zufolge sind 2/3 der befragten Palästinenser derselben Meinung wie Abbas. Die Angriffe nützten mehr als Verhandlungen, sagten die Befragten. Israel kritisierte die Aussage von Abbas, es könne nie eine Rechtfertigung für willkürliche Attacken auf Zivilisten geben. Seit Oktober sind bei den Angriffen 113 Palästinenser und 19 Israelis getötet worden. Auch wenn die Geschichte vom goldbeladenen Zug unter der Erde noch so gut klingt, wir müssen uns darauf gefasst machen, dass nichts dran ist. Polnische Geologen haben keine Spur des sogenannten Nazi-Goldzugs gefunden. Laut dem Leiter der Untersuchung wurde das angebliche Versteck in Polen mit verschiedenen Methoden durchleuchtet, ohne Erfolg. Seiner Ansicht nach könnte sich unter der Erde ein Tunnel befinden, aber kein Zug. Die Legende besagt, dass die Wehrmacht auf der Flucht vor der Roten Armee im damaligen Niederschlesien einen mit Gold beladenen Zug versteckt hat. Hobbyhistoriker hatten im August berichtet, dass sie den Zug gefunden hätten. Damit lösten sie eine richtige Jagd auf den Schatz aus. Libyens Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi ist schon seit Jahren tot. Aber seine Reichtümer, die gibt es noch. Und um sie wird heftig gestritten. Zum Beispiel um Gaddafis Flugzeug, einen Airbus A340. Der wurde opulent ausgestattet mit einer Luxussuite inklusive Perserteppichen. Die Maschine wird auf 60 Millionen Euro geschätzt. Anspruch erheben der libysche Staat und die kuwaitische Unternehmensgruppe al-Qarafi. Sie hat noch Geldforderungen aus einem alten Deal mit Gaddafi. Und sie hat das Flugzeug in Frankreich beschlagnahmen lassen. Dort wurden Einschusslöcher von libyschen Rebellen repariert. Eigentlich hatte ein französisches Gericht vor 2 Wochen die Beschlagnahmung aufgehoben. Das Flugzeug sei Staatseigentum und könne gar nicht beschlagnahmt werden. Die Unternehmensgruppe hat jetzt aber Widerspruch eingelegt. Der Streit geht also weiter.
Wissensnachrichten.
Nackte Brüste gehen nicht. Hassparolen schon. Facebook ist schon länger in der Kritik, weil Hasskommentare nicht gelöscht werden. Jetzt könnte sich da was ändern. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten. Was gibt's da Neues?
Ja, Bundesjustizminister Heiko Maas hat heute gesagt, dass Facebook Hasskommentare, die gemeldet werden, nicht mehr nach eigenen Standards prüft, sondern sich dabei an deutsches Recht hält. Alles, was gegen deutsches Recht verstößt, soll innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden.
Damit muss sich also ein Justizminister befassen. Angela Merkel oder Barack Obama, die eine Regierung führen, haben noch viel mehr um die Ohren. Da fragt man sich manchmal, wie die das alles durchhalten mit dem Stress und dem wenigen Schlaf. Und Forscher sagen jetzt, jemand, der an der Macht ist, stirbt tatsächlich früher.
Forscher der Harvard Medical School haben das mal genau ausgerechnet. Sie haben geschaut, wie lange Politiker, die an der Macht waren, gelebt haben. Und zwar im Vergleich zu Politikern, die auch an die Macht wollten, bei denen das aber nicht geklappt hat. Also zum Beispiel jemand, der in Deutschland Kanzler oder in den USA Präsident geworden ist, im Vergleich zu den Herausforderern, die damals auch angetreten sind. 17 Länder wurden untersucht. Deutschland war auch dabei. Die Forscher hatten Daten von 380 Politikern, die mittlerweile schon tot sind. Und das Ergebnis ist, diejenigen, die das höchste politische Amt bekommen haben, sind im Schnitt 2,7 Jahre früher gestorben als die anderen. Und ihre Wahrscheinlichkeit, früher zu sterben als andere Menschen in ihrem Alter, war 23% höher.
Und so Ausnahmen wie der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, die passen ja natürlich nicht rein. Der ist ja stolze 96 geworden.
Ja, die Fälle gibt es natürlich auch. Die Forscher haben da aber eben den Durchschnitt gebildet und da ist Helmut Schmidt tatsächlich eine Ausnahme. Sagen wir so, in der Regel sterben Politiker, die das höchste Amt hatten, früher als die anderen. Heißt also, wer lange leben will, sollte eher nicht Kanzler oder Präsident werden.
Und jetzt noch was zum Schmunzeln. Das British Medical Journal veröffentlicht jedes Jahr vor Weihnachten eine Ausgabe mit ganz kuriosen Studien. Um was geht's da dieses Mal?
Am absurdesten ist eine Studie von einer US-Wissenschaftlerin aus Ohio. Die hat untersucht, wie man eine Zombie-Invasion verhindern kann. Dafür hat sie Zombie-Filme und Zombie-Bücher ausgewertet und dann geschaut, wie werden diese Untoten den Menschen gefährlich? Woran kann man erkennen, ob die jemanden infiziert haben? Das würdest du jetzt erkennen, zum Beispiel am watschelnden Gang, am Rumjammern. Man wird ungeschickter, verliert seine Persönlichkeit, die Haut fängt an zu verrotten. Das kann innerhalb von Sekunden passieren oder mehrere Tage dauern. Die Wissenschaftlerin sagt aber, das muss man noch genauer untersuchen. Dann gibt es eine Studie, auch sehr witzig, darüber, warum der russische Präsident Wladimir Putin beim Laufen nur mit dem linken Arm schlenkert, den rechten aber sehr ruhig hält. Ein niederländischer Neurologe meinte, vielleicht ist das ein Symptom für Parkinson. Dann hat er aber festgestellt, dass viele russische Politiker so laufen. Die können ja nicht alle eine Nervenkrankheit haben. Der Wissenschaftler sagt, das kommt daher, dass die alle beim KGB Geheimdienst waren und Waffentraining bekommen haben und dass der Arm sich weniger bewegt, damit man schneller eine Waffe ziehen kann. Dann gab es auch Wissenschaftler, die untersucht haben, wie oft Bob Dylan Texte in medizinischen Fachartikeln vorkamen, und zwar mehr als 200 Mal.
Ich finde das alles lustig und höre mir das auch sehr gerne an, aber man fragt sich, warum gibt es die Studien überhaupt? Die bringen ja keinem was.
Wissenschaftler wollen immer mal wieder zeigen, dass sie auch Humor haben. Es gibt viele Beispiele für solche Witzstudien. Manchmal wollen sich die Wissenschaftler damit über andere lustig machen. Also sie verbreiten dann zum Beispiel Namen von einem Tier, das es gar nicht gibt, und gucken mal, wie oft das dann von anderen Wissenschaftlern oder von Journalisten verwendet wird. Manchmal nehmen sie sich damit aber auch einfach selbst aufs Korn.
Also wer jetzt wissen will, wie man eine Ansteckung durch Zombies erkennt oder warum Putins rechter Arm beim Gehen nicht schwingt, der kann das alles nochmal nachlesen. Wir haben die Studien verlinkt auf deradiowissen.de in der Rubrik Grünstreifen. Vielen Dank an Katrin Horn.
Wetter.
Am Abend gibt es an vielen Orten Wolken, die haben auch mal Regen mit dabei. Später breitet sich der Regen von Westen her weiter aus. In der Nacht wird es 7 bis 1 Grad kalt. Morgen macht der Regen dann ernst, und zwar fast überall in Deutschland. Nur im Nordosten scheint zum Teil noch die Sonne. Das Ganze bei maximal 6 bis 15 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.